Wir feiern heute den ersten Advent. Adventzeit ist irgendwie natürlich auch Wartezeit, oder? Wir warten auf die Ankunft unseres Herrn. Die Christenheit wartet schon seit rund 2000 Jahren auf die Ankunft des Herrn. In dem Video, das wir gesehen haben, warten die Kinder auf Geschenke. Das ist für sie so die Verheißung. Da kommt was, auf das man sich freuen kann. Wir wissen nur noch nicht so genau was, aber es wird gut und darauf freuen sie sich. Zu Recht. Aber wie ist das, wenn man auf unbestimmte Zeit auf die Erfüllung einer Verheißung Gottes wartet? Ich finde das schwierig. Genau davon erzählt aber im Grunde genommen die ganze Lebensgeschichte von Abraham und Sarah. In dem Schriftumschnitt, den wir heute gelesen haben, gerade eben, ja, könnte man sagen, da ist die Verheißung, dass Abraham zu einem großen Volk werden soll. Ein großes Volk fängt naturgemäß erstmal mit einem einzigen Nachkommen an. Das weiß jeder. So gesehen weiß Abraham also, worin die Verheißung besteht. Da kommt was, nämlich wir werden ein Kind haben. Aber langsam. Ihr wisst, so einfach war das alles gar nicht. Mit der Szene, die wir gerade eben in der Schriftlesung gehört haben, finde ich, könnte genauso gut auch ein super spannender Western mit Sergio Leone anfangen. Okay? Stellt euch mal die Szene vor. Ein Mann sitzt in der Mittagshitze unter dem Eingang seines Zeltes. Er schaut einfach nur geradeaus und döst so ein bisschen vor sich hin. Was soll man auch sonst machen in dieser glühenden Mittagshitze? Er sitzt da und guckt und träumt ein bisschen. Siesta-Zeit. Alles macht Pause, keiner strengt sich an, Pause. Plötzlich bewegen sich in der vor Hitze flirrenden Luft so ein paar Konturen. Abraham wacht aus seinem Halbschlaf ein bisschen auf, guckt, reibt sich die Augen und die drei Männer, die da kommen, bleiben in respektvollem Abstand vor ihm stehen. Plötzlich sind sie da, er hat sie gar nicht kommen sehen. Und weil im alten Orient die Gastfreundschaft heilig ist und einfach auch, weil man wissen muss, ob da nun Freund oder Feind vor der Tür steht, läuft Abraham den Besuchern entgegen. Ab Vers 2. Als er sie sah, lief er ihnen vom Zeltangang aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte: Mein Herr, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Man wird etwas Wasser holen, dann könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum ausruhen. Ich will ein bisschen Brot holen und ihr könnt dann nach einer kleinen Stärkung weitergehen, denn deshalb seid ihr doch hier bei eurem Knecht vorbeigekommen. Mit anderen Worten, Abraham erweist sich hier voll und ganz nach Sitte und Tradition als der formvollendete Gastgeber. Seine Gäste nehmen das Angebot auch schnurstracks an. Vers 5, knappe Antwort, sie erwiderten: Tu, wie du gesagt hast. Tja, so schnell hat man Gäste, die man nicht hat kommen sehen. Und prompt kommt hektische Betriebsamkeit mitten in der Mittagshitze im Haus von Abraham und Sarah auf. Und schließlich will man sich nicht lumpen lassen. Und außerdem ist es Ehrensache, dem Gast nur das Beste vorzusetzen. Also husch, husch, schnell, Sarah, nimm das beste Mehl, fang an zu backen, schmeiß den Ofen an. Da dreht man nicht einfach schnell auf Stufe 12. Nein, da muss man Feuer machen, da ist richtig Arbeit dahinter. Und auch der Knecht holt das beste Kalb, das sie finden. Er muss das schnell schlachten, zubereiten. Das geht alles nicht in einer halben Stunde. Das gibt eine längere Pause. Aber das macht auch nichts, im Orient hat man Zeit. Man sitzt einfach zusammen und als alles fertig gekocht, gebacken und gebraten ist, schlüpft Abraham in die Rolle des perfekten Gastgebers. In meiner Besetzung steht dann da drin: Dann nahm Abraham Butter, Milch und das Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und er setzte es ihnen vor. Er wartete ihnen unter dem Baum auf, während sie aßen. Das ist so eine schöne altertümliche Formulierung, er wartete ihnen auf. Gerade haben wir gehört, er bediente sie, er servierte ihnen. Das ist Chefsache in dem Moment. Wisst ihr, diese Szene erinnert mich erstaunlicherweise an die Gastfreundschaft, die wir ab und zu damals in Indien erlebt haben. Da war das exakt genau so. Wir als die Gäste haben auf den Stühlen für die Ehrengäste Platz genommen und dann wurde uns tatsächlich in dieser Form, es wurde uns aufgewartet. Meistens war das dann die Frau des Hauses oder die Tochter des Hauses. Das heißt, während wir da saßen und die Sachen auf den Teller serviert bekommen, standen die höflich im Hintergrund und haben nichts gegessen. Die haben uns in Ruhe essen lassen und uns beim Essen zugeguckt und immer schön für Nachschlag auf dem Teller gesorgt, damit nur ja der Teller nicht leer wird. Ehrensache. So in etwa muss man sich das vorstellen, wenn da steht, er wartete ihnen unter dem Baum auf. Und dann geht's weiter. Während man da so wartet auf das Essen, das dauert ja eine Weile, kommt man mit den Gästen ins Gespräch. Soweit so gut. Aber ab dem Moment macht das Gespräch eine Kurve. Eine Kurve, die man eigentlich nicht erwartet hätte. Es fängt mit der in unseren Ohren völlig harmlosen Frage an, Vers 9. Sie fragten ihn, wo ist deine Frau Sarah? Moment mal. Alleine diese Frage zu stellen, ist ein schlimmer Affront. Man fragt den Gastgeber nicht nach seiner Frau. Das ist ein absolutes Tabu im Orient. Das macht man einfach nicht. Man spricht nicht über fremde Frauen. Man guckt fremde Frauen noch nicht mal an. Man guckt immer einen halben Meter zur Seite. Man fragt erst recht nicht nach der verheirateten Frau, nicht nach der Frau des Gastgebers, natürlich nicht. Und Sarah bleibt auch die ganze Zeit völlig unsichtbar. Sie ist immer irgendwo hinten im Zelt. Und das andere? Woher um alles in der Welt wissen die Gäste plötzlich den Namen von Sarah? Und vor dem Hintergrund ist die Reaktion von Abraham erstaunlich ruhig. Es kommt eine sehr lakonische, knappe Antwort. Abraham sagt einfach nur, dort im Zelt. Da ist sie, drei Worte. Knapper kann man es nicht sagen. Andererseits ist diese Antwort sowas von knapp, sowas von kurz angebunden, dass man schon förmlich fühlt, wie dem Abraham bei dieser Frage seiner unerwarteten Gäste die gute Laune im Gesicht festfriert, ja. Das war einfach eine Frechheit, sowas fragt man nicht. Kurze, knappe Antwort, um eine Grenze zu sagen, hey, ihr seid zu weit gegangen. Und natürlich geht bei Abraham das Gedankenkino los. Was ist da los? Was sind das für Männer? Was geschieht hier eigentlich? Es ist ja nicht nur diese beleidigende Nachfrage nach der Frau des Gastgebers. Woher kennen die den Namen von seiner Frau? Und im nächsten Moment gibt es eine weitere Wendung, sehr markant. Denn bis hierher ist immer nur die Rede von den drei Männern, die zu Gast kamen. Ab jetzt heißt es plötzlich in Vers 10, da sprach der Herr, in einem Jahr komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Okay? Jetzt hat es dem Abraham gedämmert, was da eigentlich los ist. Es ist Gott, der Herr selbst, der ihm da in Gestalt dieser drei Männer höchstpersönlich einen Besuch abstattet. Überraschung. Und wieder wird seine Frau ausdrücklich mit Namen angeredet. Jetzt sind wir erst am Kern der Geschichte angelangt. Alles andere war bisher Vorspann. Es ist zwar auch kulturhistorisch interessant, aber es ist halt nur Vorspann gewesen. Kleiner Exkurs an der Stelle. Ich weiß, ein paar Skeptiker stolpern jetzt über diese Sache da in Vers 9 und 10. Wie kann es sein, dass Gott in der Gestalt von drei Männern auftritt? Wie kann das überhaupt sein, dass der lebendige Gott sozusagen in persona einen Besuch bei Menschen macht. Deshalb gibt es ja andere Überlieferungen, die sagen, es kamen drei Engel zu Besuch. Ende des Exodus. Okay, ein Überraschungsbesuch von drei Reisenden. Und Abraham und Sarah merken, Moment mal, hier redet Gott höchstpersönlich zu uns. Derselbe Gott redet zu uns, der ihnen schon vor langer Zeit diese denkwürdige Verheißung gegeben hat, damals in 1. Mose 12. Und mit dieser Verheißung hat es eine weitere sehr denkwürdige Bewandtnis. Ihr wisst ja, du sollst zu einem großen Volk werden. Denn einerseits ist das natürlich ein Herzenstraum von Sarah und Abraham. Andererseits ist dieser Herzenstraum aber auch über die Jahre eine Geschichte von langer Wartezeit, von Frust, Enttäuschung. Da hat sich eine Menge Herzeleid angesammelt. Zwischendurch gab es auch richtig fetten Ärger und Intrige, handfesten Ehekrach, bis hin zu geplatzten Illusionen und völlig aufgegebenen Hoffnungen. Also die totale Achterbahn der Gefühle hat sich da im Laufe der Jahre ereignet bei Abraham und Sarah. Schauen wir doch nochmal, wie die ganze Sache anfing. In Kapitel 12 hatte Abraham einzig auf das Wort und die Berufung von Gott hin seine sieben Sachen gepackt und war hinausgezogen in ein Land, von dem Gott sagte, ich werde dir unterwegs zeigen, wohin es geht. Er hatte alles hinter sich gelassen, alle Brücken abgebrochen und sagt, okay, Herr, wenn du sagst, ich mach das. Und damals war die Verheißung, dein Nachkommen gebe ich dieses Land. Also er würde Kinder haben. Später wird die Verheißung der Nachkommenschaft von Gott nochmal wiederholt in Kapitel 13. Ich mache deine Nachkommen zahlreich wie den Staub auf der Erde. Das war Kapitel 13. Dann hatte Gott nochmal einen Bund geschlossen mit Abraham, Kapitel 15. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild, dein Lohn wird sehr groß sein. Und angesichts dieser schon wieder wiederholten Verheißung von Gott, wird es dem Abraham langsam ein bisschen zu dumm. Es wird ihm einfach ein bisschen zu bunt und er nimmt sich die Freiheit, bei Gott nachzufragen, was das denn bitteschön alles überhaupt sein soll mit diesem eigenartigen Ding, mit diesem Segen, mit dieser Nachkommenschaft. Und man hat den Eindruck, Abraham hat so ein bisschen die Nase voll von blumigen Versprechungen, wo man dann doch nichts von sehen kann. Denn Sarah wird und wird einfach nicht schwanger. Und wenn es um Nachkommenschaft geht, wie gesagt, das fängt bei einem Nachkommen an. Den kann man auch sehen. Den könnte man sehen. Und deshalb ist da schon richtig handfester Frust rauszuhören, Kapitel 15. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, womit willst du mich denn belohnen? Ich sterbe ohne Kinder und meinen Besitz erbt mein Haussklave Eliezer aus Damaskus. Und weiter sagte Abraham, sieh doch, du hast mir keine Kinder gegeben und mein eigener Sklave wird mich beerben. Da erging an Abraham das Wort des Herrn, nein, nicht Eliezer wird dich beerben, du wirst einen Sohn bekommen und der soll dein Erbe sein. Und der Herr führte Abraham aus dem Zelt und sagte, siehe hinauf zu den Sternen am Himmel, kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte der Zusage des Herrn und der Herr rechnete ihm dies als Beweis der Treue an. Ja, aber nach dieser wunderbaren Glaubensstärkung wird Sarah nicht etwa schwanger, im Gegenteil, in dieser Sache passiert nach wie vor radikal überhaupt gar nichts. Und das geht jahrelang so. Bis es dann irgendwann Sarah zu bunt wird und sie denkt, sie muss dem Thema Nachkommenschaft doch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Sie überredet ihre Magd Hagar sozusagen zur Leihmutterschaft und so ist es ausgerechnet Sarah selber, die dem Abraham sozusagen ihre Hausmagd Hagar unterschiebt. Und natürlich wird Hagar prompt schwanger und fortan zoffen sich die beiden Frauen, was das Zeug hält. Es gibt eine totale Katastrophe im Hause. keine gute Idee. Nachdem dann dieses Drama so halbwegs ausgestanden ist, sind wieder ein paar Jahre verstrichen und es geht in Kapitel 17 damit weiter, dass Gott, man könnte sagen, wieder einmal seine Verheißung an Abraham und Sarah erneuert. Nämlich, dass er zum Stammvater eines großen Volkes wird. Kapitel 17. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm: Ich bin Gott, der Gewaltige, führe dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz dicht an mich. Ich schließe mit dir einen Bund und mache dir die feste Zusage, ich will dir unermesslich viel Nachkommen geben. Und Abraham warf sich vor Gott nieder und Gott sagte weiter zu ihm: Ich verbürge mich dafür, du wirst zum Vater vieler Völker werden. Deshalb sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Denn ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Ich werde dich überaus fruchtbar machen, dass du sie so viele Nachkommen haben wirst, dass sie zu ganzen Völkern werden. Also, diese Verheißung ist diesmal verbunden mit dem Bundesschluss Gottes mit Abraham, das Zeichen der Beschneidung. Wir wissen nicht, wie es Abraham und Sarah dabei zumute war. Ich könnte mir denken, dass sie im Stillen gedacht haben, ja, und wie ist das jetzt mit dem Nachkommen? Wie soll das bitte schön gehen? Was heißt hier großes Volk? So hochtrabend sind unsere Ambitionen ja gar nicht. Ein Kind, ein Nachfolger würde uns das schon reichen. Großes Volk, na gut. Und so ähnlich kann man es auch nachlesen in Kapitel 17. Abraham warf sich vor Gott nieder, aber er lachte in sich hinein und dachte bei sich: Ich bin 100 Jahre alt, da soll mir noch ein Sohn geboren werden. Und Sarah ist 90, da soll sie noch ein Kind zur Welt bringen. Und obwohl die ganze Situation so völlig widersinnig zu sein scheint, sagt Gott ein klares Wort dazu. Vers 19. Nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Das ist mal eindeutig. Und alles das ist der längere Zusammenhang für die Szene, die wir gerade eben in der Schriftlesung gehört haben. Das ist der Zusammenhang. Und ich habe extra so weit ausgeholt, um euch zu zeigen, wie das so war mit der Seelenlage von Abraham und Sarah. Die haben ihr Leben lang gewartet. Stellt euch mal die Situation vor. Am Anfang hatte Gott seine Verheißung ausgesprochen, ja. Daraufhin war nichts passiert. Lange Zeit war nichts passiert. Dann wiederholt Gott seine Zusage, wieder passiert nichts. Dann wiederholt er wieder seine Verheißung, wieder passiert nichts. Merkt ihr, was da passiert? Wie würdet ihr euch denn dabei fühlen, wenn immer wieder die Verheißung Gottes kommt und ihr denkt dann immer wieder, und wo ist es jetzt? Und ich sag mal so, beim Thema Kinderkriegen ist die Sache ja ganz eindeutig, oder? Entweder eine Frau wird schwanger oder sie wird eben nicht schwanger. Da gibt es keine Grauzone. Würdet ihr in so einer Situation immer noch das Loblied auf Gott anstimmen? Die Wege des Herrn sind gut und segensreich. Ich kann den Frust und die Enttäuschung von Abraham und Sarah gut nachvollziehen. Sie haben ein jahrelanges Hin- und Hergerissensein zwischen Hoffen und Bangen hinter sich. Immer wieder haben sie sich durch Gottes Wort ermutigen lassen, haben zu neuem Glauben gefunden. Ja, haben sie wirklich. Und was soll man da noch sagen? Kommt man da nicht immer an den Punkt, wo man sagt, Gott, was soll ich denn jetzt machen mit deinen Verheißungen? Wann passiert's denn? Wir sind müde geworden. Wird da wirklich mal was draus? Kennt ihr das? Und die Situation ist ja eindeutig genug, oder? Was haben wir gerade gehört im Text? Die Übersetzung hat es da deutlich formuliert, ne? Sarah ist lange über die Wechseljahre hinaus. Also Ofen aus, Ende. Da geht nichts mehr. Und bei Abraham genau dasselbe. Wenn man bedenkt, dass die Bibel ansonsten sehr dezent und zurückhaltend ist, wenn es um das Thema Sex geht, ist an der Stelle die Aussage sowas von eindeutig. Da geht nichts mehr. Und zwar ein für alle Mal. Die jetzt noch einmal von Gott wiederholte Verheißung Gottes muss in ihren Augen schon fast ein bisschen zynisch geklungen haben, oder? einfach ein bisschen geschmacklos. Über solche Themen, die so ernst sind, macht man noch bitte keine Witze. Kennt ihr sowas? Hat man gehofft, gebangt, gebetet, geglaubt, gezweifelt, wieder neu geglaubt? Und irgendwann hast du dann das Gefühl, okay, und was kommt hinten mal raus? Macht Gott wirklich was in meinem Leben? Wir sehen, hier ist der allertiefste Punkt in der Gottesbeziehung von Abraham und von Sarah. Der tiefste Punkt, an dem man eigentlich kommen kann. Das ist nicht nur geschwind ein bisschen Frust. Nein, hier hat jemand auf lange Strecke alle Hoffnung und Perspektive verloren. So wie ein Bach ja auch nicht an einem Tag austrocknet, sondern das geht über Wochen und Monate und irgendwann ist einfach nichts mehr da. Und die Fakten sind ja eindeutig genug. Und dann kommt Gott noch einmal vorbei in Gestalt dieser drei Männer und sagt, jetzt! Da kann man doch einfach nur kurz und kräftig lachen, oder? So wie bei Sarah und sagen, hey, was soll das jetzt noch? Und was sagt Gott dazu? Vers 14. Da steht, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen und dann soll Sarah einen Sohn haben. Also das ist mal eindeutig, oder? Da kann man sich festmachen, das kann man überprüfen, das kann man abzählen. In 365 Tagen, Gott, jetzt aber. Ja, was passiert? Wenn schon nicht Abraham und Sarah an die Zusage Gottes glauben und daran festhalten, Gott hält daran fest. Und interessanterweise lässt sich Gott hier überhaupt nicht irritieren von Sarahs Unglaube. Man könnte auch sagen, Gott zieht sein Ding durch. Tatsächlich, Gott lässt sich allen Ernstes nicht von der Seelenlage von Abraham und Sarah abhalten, seine Verheißung wahrzumachen. Obwohl die es vielleicht längst aufgegeben haben. Auch der Unglaube bremst Gott nicht aus. Und diesmal gibt Gott noch einen zeitlichen Rahmen, wo er sich überprüfen lässt. Wir wissen alle, was dann passiert. Isaak wurde geboren. Einfach so. Und diese ganze Geschichte, wenn man das so auf sich wirken lässt, ist im Grunde genommen so abgedreht, so unwahrscheinlich, dass es kaum zu glauben ist. Hey, die waren über 100. Da könnte man ja gleich an eine Jungfrauengeburt glauben oder an eine Sintflut oder dass von ein paar Broten und Fischen 5000 Leute satt werden. Das glaubt doch kein Mensch. Und Gott sagt, ich mach das. Und es geschieht. Und trotzdem ist an dieser Geschichte der zum allerletzten Schluss doch noch erfüllten Verheißung etwas Besonderes dran. Denn es bleiben zum Schluss dann noch ein paar Fragen über, auf die wir gerne eine Antwort hätten. Eine Frage, die jeder stellt, ist, warum um alles in der Welt mussten die beiden so wahnsinnig lange, in Klammern ihr ganzes Leben lang, auf die Erfüllung dieser Verheißung warten? Hätte es nicht auch ein bisschen früher sein können? Klar hätte es das können. Hat Gott aber nicht gemacht. Macht es aber wirklich Sinn, nach dem Sinn dieser Verzögerung zu fragen, Gott, warum hast du uns so lange warten lassen? Manche Leute sagen ja, die beiden sollten Geduld lernen. War das wirklich pädagogisch wertvoll, dass die beiden so lange ihr Leben lang Geduld lernen mussten? Ist es das? Ich weiß nicht. Wenn man einem kleinen Kind sagt, freu dich, du kannst in 15 Jahren Führerschein machen, dann kannst du selber Auto fahren. Was hat das Kind davon? Das ist so wahnsinnig weit weg, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ungreifbar. So ein bisschen so kommt es mir hier auch vor. An der Stelle kommen wir nicht weiter. So sehr wir uns auch bemühen, mit Gott zu hadern und zu streiten und zu diskutieren, wir kriegen hier keine Antwort. Abraham hat ja schon genug mit Gott gestritten und diskutiert. Ich weiß auch nicht, ob die beiden wirklich Geduld haben im Laufe der Zeit. Es scheint mir eher so zu sein, dass am Ende einfach ihre Herzen irgendwie leer waren. Vielleicht hatten sie es wirklich aufgegeben. Und darum fallen mir ganz zum Schluss drei Sachen ein, von denen ich möchte, dass ihr die gerne mitnehmt. Einerseits, irgendwann haben Abraham und Sarah wirklich aufgegeben. Ich finde, das guckt hier so richtig raus. Sie haben vor allen Dingen aufgegeben, dem Schicksal auf die Sprünge helfen zu wollen. Das scheint mir der wichtigere Punkt zu sein. Sie haben aufgehört zu versuchen, selber an dem Ding was zu drehen und zu dengeln. Sie haben aufgehört, Schicksal spielen zu wollen. Sie wollten Gott dann auch nicht mehr vorschreiben, wie er die Dinge zu tun hat. Das ist wichtig. Und das Zweite, ja, da war auch Enttäuschung und Frust. Und nicht zu knapp. Und Abraham hat damit nicht hinterm Berg gehalten. Er hat mit Gott diskutiert, er hat mit Gott gestritten, er hat ihm alle seine Zweifel vor die Füße geworfen. Laut und deutlich hat Abraham Klartext geredet. Auch das scheint mir wichtig zu sein. Manchmal habe ich den Eindruck, wir müssen das noch ein bisschen lernen. Wir sind da manchmal ein bisschen zu fromm unterwegs und denken, wir dürften nicht so zweifeln. Nee, dürft ihr. Bring deine Fragen, deine Zweifel, deinen Ärger, deinen Frust, deine Wut, kannst du getrost zu Gott bringen, der kann damit umgehen. Da brauchen wir keine Schönfärberei zu betreiben. Es geht uns immer noch prima, obwohl wir doch längst schon am Stock gehen. Den Eindruck machen wir dann oft nach außen, muss gar nicht sein. Und das Letzte und Wichtige, Gott steht zu seinem Wort, so oder so. Gott macht seine Verheißungen wahr. Er lässt sich noch nicht mal von unserem Unglauben davon abbringen. Die Situation mit Sarah und Abraham war ja wirklich krass genug. Als Gott seine Verheißung wiederholt, hat sie dafür nur noch dieses kurze, knappe Lachen übrig. Und wir können Sarah so gut verstehen, oder? Hätten wir da nicht ganz ähnlich gedacht, gelacht, gehadert oder geweint? Und trotzdem, Gott legt sich fest. Es gibt eine klare, unmissverständliche Antwort. In einem Jahr komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Und er tut, was er sagt. Obwohl Sarah lacht. Obwohl sie leugnet, weil es ihr peinlich ist. Gott sagt, ist egal. Ich mache das. Aber eins ist jetzt endlich sonnenklar, ganz am Schluss. Wenn jetzt, im hohen Alter, tatsächlich wieder alles erwarten, wieder gegen jede Vernunft, entgegen jeglicher gynäkologischen Wahrscheinlichkeit, Sarah trotzdem noch ein Baby bekommt, dann war das ein super großes extra, mega, extra Wunder von Gott. Das kann nur Gott, sowas. Und das ist das, was die beiden dann auch merken. Wenn Gott nicht wirkt in meinem Leben, dann ist uns nicht geholfen. Und jetzt in dem Moment ist jede Möglichkeit ausgeräumt, dass sie irgendetwas auf ihr eigenes Konto verbuchen könnte. Nein, sie können nichts mehr auf ihr Konto verbuchen. Und jetzt sagt Gott, okay, ich habe es gemacht und ihr merkt es auch. Und da merken sie, Gott ist treu, er steht zu seinen Zusagen. Ich muss gestehen, dieses lange Warten müssen, ich kann es nicht verstehen. Muss man dafür wirklich erst so eine hammerharte Lektion lernen? Scheint so zu sein. Manchmal scheint es so zu sein, dass Gott uns erst an diesen absoluten Nullpunkt kommen lässt, wo wir merken, dass wir mit unseren Anstrengungen nicht mehr weiterkommen. Damit Gott dann anfängt und sagt, okay, jetzt trete du mal ein Stück zur Seite, lass mich mal machen. Es gibt so diese Redewendung, das Ende unserer Möglichkeiten ist erst der Anfang von Gottes Möglichkeiten. Genau darum geht es ja. Für uns wäre es sicher gut, wenn wir auf halber Strecke schon zu der Erkenntnis kommen, hoppla, ich krieg's nicht hin. Vater im Himmel, steh mir bei, hilf mir, rette mich, führ mich deinen Weg. Nochmal, nicht vergessen, wenn du und ich am Ende sind und endlich aufgegeben haben, dann läuft Gott erstmal so richtig zur Hochform auf. Und so warten wir auf die Ankunft unseres Herrn, die uns verheißen ist und die er uns geben wird. Amen.